wake up fine. Einen wunderschönen
guten Morgen da draußen. Es ist wieder Montag und das bedeutet, es gibt eine neue Podcast-Folge. Heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast eingeladen. Und zwar sitzt mir hier eine Koryphäe gegenüber, nämlich Dr. Thorsten Schlomm ist hier aus der Charité. Und er ist selber Urologe und wir sprechen heute mal ein bisschen über das Thema Männergesundheit und warum es so schwierig ist, für Männer zum Arzt zu gehen. Lieber Thorsten, so schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank für deine tolle Einladung, hat mich sehr gefreut.
Ja, gerne. Ich möchte einmal kurz darauf zurückgehen, woher ich dich kenne. Und zwar warst du auf dieser YesCon, wo wir beide zusammen waren dieses Jahr und hast neben Guido Maria Kretschmer auf der Bühne gestanden, dem der Ehrenpreis übergeben wurde. Und zwar aus der Situation, dass du damals bei Showtime auf My Life bei Micky Krause einen Tumor festgestellt hast. Und ja, wie du es ja auch sagst, also Fernsehen kann Leben retten und Showtime auf My Life hat eben Micky Krauses Leben gerettet. Wie war das damals für dich? Also was hast du gefühlt, als diese Situation da war?
Ich glaube, man muss das erstmal so ein bisschen für Leute, die das nicht gesehen haben, kurz erklären. Es ist ja eine Show, die damals oder letztes Jahr zum zweiten Mal aufgenommen wurde, die damals bei der ersten Staffel schon in der Fachwelt für viel Aufsehen geregt hat, aber positives Aufsehen, weil es im Prinzip einmal prominente Frauen und prominente Männer, die alle einen Bezug zu Krebs haben, also entweder selber Krebs aktuell haben oder gehabt haben oder Angehörige haben oder Bekannte, die Krebs haben, und die begleitet haben, also die damit in Berührung gekommen sind. Und die erzählen halt, ich glaube, die Show dauert irgendwie 2,5 Stunden oder 3 Stunden, so ziemlich lange, erzählen halt diese Geschichte und trainieren Wochen vorher mit Lambi, den kennt man aus Let's Dance, eine Choreografie ein, wo sie sich zum Schluss auf der Bühne nackig machen. Also das sieht man jetzt, keine Details und so weiter, aber es ist halt, die müssen da richtig trainieren und erzählen halt, also dieses Kamerateam begleitet die dann über Wochen oder Monate und dann werden halt diese Geschichten erzählt und das wird dann zusammengestellt. Also jeder hat eine Krebsgeschichte. Mhm. Letztes Jahr war ja auch zum Beispiel Sonja Kraus, die dann während oder kurz vorher auch die Diagnose Brustkrebs bekommen hat. Das sind natürlich so Sachen, die dann hautnah andere Menschen, die damit eigentlich nichts zu tun haben, solche Schicksale vor Augen führt. Das Ziel dieser ganzen Sache ist, und das ist halt das Positive auch in der Fachwelt, warum wir das so positiv sehen, ist, dass ein Bewusstsein für Vorsorge geschaffen wird, dass wenn man einen Tumor früh entdeckt, ihn heutzutage in der Regel heilen kann. Mhm. Und durch dieses Aussehen auf der Bühne soll halt demonstriert werden, wenn man sich schon vor Millionen ausziehen kann, dann kann man es auch vor seinem Urologen oder Gynäkologen, also zur Vorsorge zu gehen. Nice. Und das ist immer so, die haben das letztes Jahr in Berlin gedreht und haben mich dann gefragt, ob ich da einfach bei den Männern eine Vorsorgeuntersuchung machen möchte. Das ist einfach so, dass man demonstriert, die legen sich dann dahin, was wird da gemacht, Ultraschall, Tastuntersuchung und so weiter. Die werden dabei auch gefilmt. Mhm. Das dauert 5 Minuten, dass man sieht, dass das überhaupt nichts Schlimmes ist. Das ist eigentlich der Sinn dahinter gewesen.
Ja.
Mit dieser Einstellung sind wir da halt auch alle rangegangen. Es war also ziemlich ulkig, weil die haben natürlich dann auch, wie Männer so sind, haben dann versucht, mit Witz das zu überspielen, dass sie natürlich doch so ein bisschen aufgeregt waren, haben dann halt immer gesungen, wenn der Nächste runtergekommen ist. Tatsächlich haben sie immer Finger im Po Mexiko gesungen, was natürlich auch irgendwie passt. Und habt ihr halt diese Untersuchung da vor Kameras gemacht. Das war auch alles, bei den anderen war das auch alles in Ordnung. Und habe dann, wie gesagt, bei Micky tatsächlich während dieser Untersuchung dann einen Blasentumor gesehen. Mhm. Und das ist natürlich was, was uns überhaupt nicht erwartet, weil es ja eher so eine reine, wir zeigen mal, wie die Technik funktioniert, aber man hätte es ja auch machen können, wir faken das und tun nur einfach so, als ob man untersucht. Und das war eine Situation, da mussten wir dann natürlich überlegen, was macht man da? Ich habe sowas in meiner Praxis oder in der Klinik haben wir das natürlich öfter, dass wir Menschen sagen müssen, da ist jetzt ein Krebs. Mhm. Aber das ist dann in einem Setting, in einer Umgebung, wo das ja irgendwie klar ist. Man ist im Krankenhaus, es geht um einen und das ist jetzt nicht so eine Klamauk-Geschichte im Fernsehen. Genau, und dann haben wir dann, Miki hat sich dazu entschlossen, dass wir die Kamera weiterlaufen lassen. Wir haben das dann alles gefilmt. Und ich hatte dann tatsächlich auch ein bisschen Angst, dass das dann so ein bisschen voyeuristisch aufgearbeitet wird vom Sender, weil das natürlich immer Leute zieht, wenn dann Schicksale, und die haben das sehr, sehr gut gemacht. Also die haben das extrem gut auch in der Sendung verarbeitet. Und von daher ist das natürlich einerseits ein Schicksal, aber andererseits, ich sage mal so, für die Menschen oder für die urologischen Patienten auch ein Glücksfall, weil dadurch natürlich viel Awareness geschaffen wurde. Und bei der ersten Sendung, deswegen meinte ich, ist es sehr positiv gesehen worden, sind auf einmal die Termine oder die Anfragen für Vorsorgeuntersuchungen exponentiell gestiegen. Also Leute haben in E-Mail-Verteiler geschrieben, habe irgendwie heute 20 Anfragen für Vorsorge aufgrund dieser Sendung. Und das haben sich auch viele gemeldet hinterher, die aufgrund der Sendung dann zur Vorsorge gegangen sind, auch schon bei der ersten Staffel, bei der zweiten dann auch. Mhm. Habe ich natürlich selber dann auch mitbekommen. Und das ist im Prinzip genau das, da wo wir heute auch drüber reden wollen, dass Männer da eher Muffel sind. Mhm. Und durch solche Sendungen, die natürlich eine sehr breite Bevölkerung erreichen, das sind jetzt nicht die Leute, die jetzt irgendwie das Ärzteblatt lesen, sondern wirklich alle, wir natürlich sehr glücklich sind, dass man damit eine wichtige Botschaft nach draußen tragen kann. Und wie ich ja schon gesagt habe, Tumoren, wenn die auf das Organ begrenzt sind, das nehmen wir mal die typischen Prostata, Brustkrebs, sind ja die häufigsten Männer- und Frauentumore. Wenn man die früh entdeckt, kann man mit einem relativ geringen Aufwand oder auch für die Patientinnen oder Patienten geringe Nebenwirkungen, also mit einer kleinen Operation zum Beispiel brusterhaltend oder die Prostata zu entfernen, ohne große Nebenwirkungen das heilen. Mhm. Man ist damit durch. Mhm. Das Beispiel, wo ich nicht müde werde, das zu bringen, ist ja das Auto der Männer, ist ja das Heiligtum. Ja. Jedes Wochenende, wenn da ein Blatt drauf liegt, dann wird es geputzt, dann wird das Taschentuch rausgeholt. Und wir Männer wissen ja, wenn man ein Auto, muss man warten. Ne? Ja. Dann geht man zur Inspektion. Das machen die auch sehr gewissenhaft, weil wenn da eine kleine Schraube irgendwie lose ist oder ein Keilriemen, den kann man wechseln für ein paar Euro. Und dann fährt das Auto wieder und man hat keinen großen Schaden. Aber wenn man das im Prinzip nicht macht und der Keilriemen reißt, dann ist der Motor ein Totalschaden. Und dann habe ich natürlich ein größeres Problem, kostet mehr. Und das Übertragen auf Gesundheit, dann hat man natürlich, wenn man jetzt einen Tumor hat, der schon fortgeschritten ist, in die Umgebung gewachsen ist oder gestreut hat, dann kann ich ihn erstens nicht mehr heilen und zweitens muss ich natürlich auch schärfere Geschütze rausholen, um den dann zu behandeln. Mhm. Oder noch besseres Beispiel ist Zahnarzt. Ne? Wenn ich da hingehe und da ist ein kleines Löchlein, da wird das gebohrt, irgendwas reingeschmiert, dann ist man damit durch.
Genau.
Man wartet, bis es wehtut, dann muss der Zahn meistens gezogen werden und dann hat man mehr. Und das ist ja, wie gesagt, drin in den Männern, wird aber nicht gemacht. Und da können wir gleich, glaube ich, mal ein bisschen drüber reden, wie das bei Frauen und Männern ist. Da ist eine Menge noch Schambehaftung. Mann ist Mann, Grönemeyer, man ist ein Mann an Mann.
Ja.
Ich bin nicht krank und wenn ich krank bin, dann darf es keiner merken und so weiter. Mhm. Das ist doch so die alte Generation und es ist immer ganz interessant, auch mit Frauen, also auch mit Patientinnen oder auch Gynäkologen zu sprechen. Ich mache viel mit dem Halit Sihuli, das ist ja unser Chefgynäkologe hier, dabei, so eine Aktion zu machen, Menschengesundheit. Mhm. 50% der Menschen sind Frauen, 50% sind Männer und jetzt sozusagen die ganzen anderen Geschlechter, die ich jetzt da nicht genannt habe, bitte ich zu entschuldigen. Und das ist Menschengesundheit, Männer- und Frauengesundheit. Und das wollen wir zusammen machen, dass das nicht so isoliert gesehen wird, sondern wir gemeinsame Vorsorgen machen, dass die Frauen mit ihren Männern kommen. Da geht der eine in die Kabine, der andere in die Kabine, kommen hinterher raus und beide haben ihre Vorsorge gemacht. Mhm. Dass wir die Frauen da auch so ein bisschen als Zugpferd mitnehmen. Dass die das auch heute, die es heute hören, zu ihren Männern gehen, pass auf, geh doch mal hin.
Mhm. Ja, Ja, Wahnsinn. Also, was würdest du denn denken, warum ist das so, ja, noch so verpönt oder warum spricht man da nicht drüber? Also auch gerade so in der Männergesellschaft ist dieses Thema Krebs ist ja auch relativ selten, dass da überhaupt so gesprochen wird und ja, dass man das überhaupt nicht richtig kommuniziert. Also ich kenne sehr, sehr wenig Männer, die eben über ihre Krebskrankheit sprechen. Was denkst du, warum ist das so?
Ich glaube, Krebs wird immer noch wie eine Behinderung gesehen. Also wenn man jetzt über die Straße geht und auch ich als Arzt, wenn ich jetzt einen Menschen sehe, der zum Beispiel im Rollstuhl sitzt oder Bein ab, also wirklich so eine sichtliche Behinderung, dann kann ich natürlich professionell damit umgehen und sage, ich weiß, okay, das ist die Diagnose, das darf und das ist passiert. Man hat aber immer so ein bisschen so eine Schuld. Darf ich die Person jetzt angucken? Darf man Mitleid zeigen? Darf man helfen? Wenn jetzt einer mit dem Rollstuhl, der versucht einen Bordstein hoch, oder wollen die Leute das nicht, weil sie sich dann irgendwie bevormundet fühlen? Das ist immer so ein Konflikt, den man hat, wenn man Menschen in der bekannt, also wenn man kennt, dann weiß man, okay, der will das oder die will das, die wollen das gar nicht. Und das ist immer so, auch wenn man Bekannte, die halt eine Behinderung haben, die sagen, ich werde immer angeguckt. Das ist so, wird immer entweder mitleidig angeguckt oder Leute gucken weg, wollen irgendwie gar nichts damit zu tun haben. Man ist stigmatisiert. Ne? Und das ist bei Krebs auch so. Und ich sozusagen kann mich ja auch an meine Zeit erinnern, wo ich noch kein Krebsarzt war. Da war das für mich man weiß ja gar nicht, was das bedeutet. Also mein Onkel, also der Bruder von meiner Mutter, den ich nie kennengelernt habe, weil der schon früh gestorben ist, der hatte Hodenkrebs. Das war damals in den, was ich weiß, 50er, 60er Jahren. Und das war für mich so Hoden und Krebs und daran gestorben. Dann denkt man, das ist irgendwie so, man hat ein ganz komisches Bild davon. Oder auch Prostatakrebs. Damals ging ja einige Schauspieler dann raus mit, ich habe Prostatakrebs. Dann hat man gedacht, so, oh, das ist ja gar kein richtiger Mann mehr, da fehlt ja jetzt irgendwas. Und das als Laie hat man halt solche Bilder im Kopf, und das haben natürlich die Männer auch. Also die haben ja genau diese Einschätzung, die sie über andere haben. Jetzt bin ich das. Jetzt bin ich behindert und die Leute gucken mich an. Und wenn ich in meiner Umgebung bin und sage, ich hatte Prostatakrebs, bin operiert worden, dann kriege ich mitleidige Blicke. Dann gucken Leute, ob der Stuhl nass ist, auf dem ich gesessen habe, oder legen irgendwas aus. Und das wollen die wahrscheinlich nicht. Also und das ist, wie gesagt, immer so stigmatisiert, da fehlt jetzt irgendwas. Der ist nicht mehr potent, der ist inkontinent, das ist kein richtiger Mann mehr. Und das ist jetzt bei Prostatakrebs, weil das halt genau diese Gebiete betrifft, aber andere Tumoren ja genau das Gleiche. Lungenkrebs haben oder Nierenkrebs oder Bauchspeicheldrüsenkrebs, da geht man schon eher mit raus, weil das nicht so stigmatisiert ist. Lunge ist dann auch wieder, okay, er selber Schuld hat geraucht, aber so Krebse wie Niere, Bauchspeicheldrüse, wo man jetzt sagt, okay, das ist jetzt. Ja, da sind die Label, die man da bekommt, nicht ganz so. Das hat da viel mit zu tun, glaube ich. Und dann will der Mann halt auch immer der Macher sein. Wenn wir einen Schnupfen haben, dann brauchen wir ja schon eine Intensivstation. Und das wird dann verdrängt. Also Männer sind sehr gute Verdränger. Und der typische Patient bei uns, also die Patienten, die wir operieren, sind im Schnitt über 60. Wir haben natürlich dann auch Jüngere dabei, und jetzt nehmen wir mal das Beispiel, so ein 55-Jähriger, der voll im Leben steht. Also der hat gerade seine Beförderung als, was ich weiß, Vorstandsvorsitzender von einem Betrieb mit 5000 Mitarbeitern bekommen. Der hat zwei Kinder, die jetzt noch in die Schule gehen. Es läuft alles super. Und dann kriegt der auf einmal Krebs. So, das heißt, der hat jetzt im Prinzip auch von seiner Lebensplanung auf einmal einen massiven Riss. Der ist gewohnt, dass quasi es immer weiter, immer nach oben geht. Und jetzt kommt auf einmal diese Diagnose Krebs, und für den ist das jetzt so eine Wand, wo er gegenläuft. Und ist jetzt mal, kann ich meinen Beruf noch weitermachen? Wie sehen meine Kollegen das? Und gerade in so einem männerdominierten Betrieb, dann relativ, hatte mal einen so einen CEO von einem DAX-Konzern. Der kam zur Operation, der war braun gebrannt, sah super aus. Dann meinte ich, oh, waren Sie im Urlaub? Hat er gesagt, nee, aber ich bin jetzt im Urlaub offiziell. Meine Sekretärin schickt jetzt Karten raus, oder seine Frau von den Malediven. Offiziell bin ich jetzt auf den Malediven. Ich mache jetzt hier die Operation, bleibe ich noch eine Woche zu Hause. gehe nochmal auf die Sonnenbank und in 2 Wochen sitze ich wieder in meiner Vorstandsetage und keiner weiß, darf wissen, dass ich Prostatakrebs hatte, weil wenn die das wissen, hat er, das Beispiel ist mir noch im Kopf, sagt, das ist wie wenn man einen Tropfen Blut ins Piranha-Becken, dann kommen die alle an und zerfleischen mich. Mhm. Weil dann bin ich angeschossen, dann bin ich nicht mehr der Macher, dann bin ich verletzlich. Und das sieht man ja, wenn man jetzt sich die Alpha-Männchen mal anguckt auf der Welt, die zeigen keine Schwäche. Mhm. Die sind ja auch alle krank. Die sehen wir ja auch teilweise hier. Aber nach außen sind das die starken Männer, die auf keinen Fall eine Schwäche zeigen dürfen. Und wenn sie das tun, dann haben sie verloren. Mhm. Das ändert sich natürlich durch die neuen Generationen. Das sehen wir im Fußball. Das ist ja ein ganz schönes Beispiel, dass jetzt auch viele Fußballer, die mit Hodenkrebs auch rausgehen und das sagen, ich hatte das.
Genau.
Und was ich ganz toll finde, ist, dass auch die Kollegen da so drauf reagieren und Benefits-Spiele machen, grüßen und so weiter. Das ist eine andere Generation. Das sind die Mitte 20-Jährigen. Genau. Das wäre sicherlich vor 20 Jahren mit Rummenigge und so weiter auch nicht so gewesen. Mhm. Die hatten auch Hodenkrebs, aber da weiß es halt keiner.
Ja, richtig.
Also Männer sind da schon eine eigene Diagnose.
Okay. Können wir da ein bisschen drüber sprechen, wann es überhaupt so an der Zeit ist, so eine Vorsorgeuntersuchung zu machen? Also wenn ich jetzt ein Mann wäre oder jetzt mein Mann zum Beispiel, ab wann sollte man denn überhaupt sich untersuchen lassen? Kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen?
Also hier ist leider wieder das Gesundheitssystem so ein bisschen der limitierende Faktor. Man muss sich überlegen, was wird denn überhaupt von den Krankenkassen erstattet?
Ja.
Und was ist sinnvoll?
Mhm.
Zum Beispiel, es gibt ja im Leben mehrere so Peaks, wo man ein hohes Risiko für Krebs hat. Das ist einmal bei den jungen Männern, ist es halt Hoden, sind es die Hodentumoren.
Mhm.
Das ist so im Alter nach Pubertät, also was ich weiß, 18 bis Mitte 20 ist da so ein Peak. Da ist aber keine regelhafte Vorsorge empfohlen oder wird erstattet von den Kassen. Deswegen plädieren wir hier auf Selbstdiagnose.
Mhm.
Und so ein Hodentumor, da gibt es jetzt auch keine vernünftige Vorsorge. Also man müsste dann im Prinzip, ja, so die wachsen ja dann auch teilweise gar nicht ein bisschen schneller. Also müsste man im Prinzip alle halbe Jahre zum Urologen gehen, dann müsste den Hoden abtasten, Ultraschall machen, um die Tumoren früh zu entdecken.
Mhm.
Das Gute an Hodentumoren ist aber, wenn man sie selber tasten kann, dann sind sie in der Regel noch so, dass man sie heilen kann.
Oh, okay.
Wir heilen ja heute, über 95% der Hodentumore heilen wir ja mit einer ganz einfachen Operation.
Mhm.
Und deswegen ist da im Prinzip das Plädoyer für die jungen Männer einfach selber tasten. Man kann sich auch von der Freundin abtasten lassen oder vom Freund. Und wenn was zu tasten ist, dann hingehen.
Mhm.
Dann ist der nächste Peak wieder, das ist dann Nieren-, Prostata-, Blasenkrebs. Und da gibt es im Prinzip auch keine Frühprogramme für jüngere Männer. Also wir empfehlen halt, ab 45 sollte man einmal zur Vorsorge gehen. Gerade Prostata, da ist ja der PSA-Wert, also das Schöne an Prostatakrebs ist, dass es einen Blutwert gibt, der heißt PSA, das ist das prostataspezifische Antigen.
Mhm.
Ganz kurz, die Prostata ist ein Fortpflanzungsorgan. Die Samenzellen, die werden im Hoden produziert, durch die Samenleiter in die Samenblasen gebracht, die liegen an der Prostata an. Und beim Samenerguss sind das meiste, was dann rauskommt, ist tatsächlich nicht Sperma, sondern sind keine Spermien,
sondern
ein Sekret, was in der Prostata gebildet wird. Damit Flüssigkeit, da ist Zucker drin, damit die Spermien was zu essen haben auf dem Weg zur Eizelle und halt dieser PSA-Wert, das ist ein Stoff, der wirkt wie Spülmittel, dass die Spermien nicht zusammenklumpen. So kann man sich das vorstellen. Und wenn der im Blut erhöht ist, dann ist das Risiko für Prostatakrebs erhöht und man muss nachgucken. Und deswegen, wenn man diesen PSA-Wert regelmäßig misst, dann hat man in der Regel, also hat man eigentlich eine Chance, den Tumor so früh zu entdecken, dass er heilbar ist.
Mhm.
Das nutzt aber nichts, wenn man mit 65 das erste Mal hingeht und der Wert ist 100, also der sollte unter 4 sein, sondern man geht da mit 45 hin, da ist er meinetwegen 0,7 und dann geht man mit 48 nochmal hin, dann ist er 1,2 und dann ist das für uns schon verdächtig. Also diese Anstiegsgeschwindigkeit, die ist für uns relevant, dass man wir nennen das Dynamik, sehen kann, weil es gibt natürlich auch Unterschiede. Der eine kann einen Wert von 1,3 haben, ist in Ordnung, der andere von 0,2 ist in Ordnung. Und das lernt man natürlich nur, wenn man über die Zeit das verfolgt. der Prostatakrebs gerade am Anfang so langsam wächst, kann man sich da auch ein paar Jahre Zeit lassen und den Wert beobachten. Aber wenn dann jetzt einer kommt mit einem Wert von 8 mit 55, dann weiß ich nicht, war er denn vor 3 Jahren auch schon 8, dann ist es wahrscheinlich nicht so dramatisch, als wenn er vor einem Jahr 2 war.
Okay.
Deswegen Plädoyer mit 45 mal hingehen, den Wert machen lassen, den Gesamtcheck machen lassen, also Ultraschall der Nieren, Blase, da ist die Vorsorge eigentlich, dass man sich den Urin anschaut, dass, ob da Blutzellen drin sind. Das ist immer ein Frühzeichen für Blasenkrebs. Und dann hat man eigentlich das gemacht, was man machen kann.
Okay.
Und der Wert, der ist auch von der Kasse nicht erstattet. Es hat verschiedene Gründe, das einerseits politisch, andererseits auch fundamental religiös. Also es gibt halt Leute, die sagen, der Wert ist zwar gut, aber man muss es bei so vielen Männern machen, dass es zu teuer ist.
Okay.
Und das ist aus meiner Sicht halt ein menschenverachtendes Argument, weil einen Sicherheitsgurt legen wir uns auch immer an und der kostet auch Geld. Und ich habe ihn noch nie gebraucht. Aber wenn man mal einen Unfall hat, dann kann der mein
Ja,
Leben retten. Und ich mache es
richtig.
ganz häufig und ohne dass es Sinn macht. Aber wenn ich ihn brauche, dann rettet er Leben. Und so ist das halt auch. Es gibt halt große Studien, die gezeigt haben, dass man das Risiko an Prostatakrebs zu versterben durch den individuellen PSA-Test um die Hälfte verringern kann. Metastasen zu bekommen um die Hälfte verringern kann. Das heißt, für mich selber halbiere ich mein Risiko. Für die Gesamtbevölkerung ändert sich da nicht viel. Man muss irgendwie bei tausenden Männern PSA-Wert messen, um dann bei ein paar eine Heilung zu erzielen. Aber das ist im Prinzip die falsche Sicht. Das ist eine Sicht von Ökonomen, die von außen auf das System schauen, aber nicht für mich selber. Und wenn man sich selber was Gutes tun will und ich möchte mein eigenes Risiko halbieren, an Prostatakrebs zu sterben, und das Risiko ist ja jetzt nicht 50%, sondern das Risiko ist auch unter 1%, dann ist es halt 0,5%. Dann muss ich den PSA-Wert halt regelmäßig machen. Kostet irgendwie 20 Euro. Das sollte es einem wert sein. Wie gesagt, das Autoinspektion kostet ein paar hundert Euro, wenn das regelmäßig gut wäre. Immer wenn man mit dem Auto in die Werkstatt fährt zur Inspektion, sollte man vorher zum Urologen fahren. Dann hat man, glaube ich, schon genug.
Ja,
Genau.
voll
Und
gut.
dann, je älter man wird, desto engmaschiger sollte man das machen, weil Krebs ist ja eine Funktion des Alters. Je älter man wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, Krebs zu bekommen, weil der Körper ist einfach nicht dafür gemacht, 60, 70 zu werden. Die Menschen mit 30 gestorben, wenn sie ihrer Reproduktionspflicht ja, nachgekommen sind. Und so 80, da ist schon viel, was da auch kaputt geht, zellulär und genetisch. Und das Risiko wird immer höher. Deswegen sollte man da auch engmaschiger dann zur Kontrolle gehen.
Ja, Wahnsinn. Also ich finde es richtig, richtig schön, wie du auch uns so auf Instagram mitnimmst. Und was war damals so die Idee, dass du diese Videos erstellt hast? Also dass du dir gedacht hast mit diesem Dinosaurier und mit diesen Lego-Figuren und Haribo. Und also wie bist du darauf gekommen?
Ganz ehrlich, meine Frau ist darauf gekommen,
Ach, cool.
weil sie nämlich ist auch Ärztin und arbeitet aber in Startups, wo es halt auch um dann natürlich auch Marketing geht oder wie bringe ich medizinische Informationen in die breite Masse. Und da ich immer schon Vorträge gehalten habe, wo ich halt diese Analogien zu Hunden, Katzen, Bäume, brennende Häuser und so weiter gebracht habe, um Mein Anspruch ist, auch bei meinen Patienten, die müssen verstehen, was sie haben. Es bringt nichts, wenn ich als Arzt sage, sie haben Krebs und wir machen jetzt das, sondern ich möchte, dass man selber Experte für seine Erkrankung wird, alle wichtigen Begriffe versteht. Ich kann die Leute jetzt sagen, sie haben PT2, N0, Gliese 3 plus 4, dann sagen die, okay, super.
Ja,
Das muss
genau.
erklärt werden, nehme mir da auch sehr viel Zeit für. Und dann werden die Methoden gegenübergestellt und das Hauptziel, was ich habe, ist, dass die Patientinnen und Patienten dann hinterher sagen, ja, aber dann ist doch diese Therapie jetzt wahrscheinlich für mich die beste.
Oh, wow,
Und dann
Wahnsinn.
sage ja, und dann hat man nämlich die Entscheidung selber getroffen und wurde nicht entmündigt von Ärzten. Und das
Ja.
ist halt wichtig, selber auch sozusagen Herr oder Herrin seiner Erkrankung zu sein. Aber ganz kurz noch zu Instagram.
Ja.
Und dann, ich war halt überhaupt nie auf Social Media, ich hatte mal so einen Facebook-Account, der habe ich aber irgendwie ein bisschen Dann mach das doch mal. Und dein Auftrag ist jetzt in 60 Sekunden komplizierte Begriffe wie, was ist eine Gensequenzierung, was ist eine Metastasierung und so weiter, klarzumachen. Das kannst du doch. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay, versuche ich mal. Dann haben wir das gemacht. Und das mache ich jetzt nicht professionell, sondern immer mal, wenn ich Zeit habe und eine Idee habe. Meistens kommt das aus der Sprechstunde, dass ich dann, man sieht das ja auch in den Videos, das mache ich dann in meinem Büro, ohne große technischen Schnickschnack. Und dann habe ich einen Patienten gehabt, der eine Frage gestellt hat, die ich dann erklärt habe. Und dann meine ich so, okay, habe ich wieder, dann mache ich das jetzt mal und nehme das kurz auf und dann wird das gepostet.
Ja. Ja, aber es ist so wertvoll, weil gerade, also wenn ich mich so zurückerinnere an meine damalige Krebserkrankung, also ich habe gar nichts verstanden von diesem ganzen Ärzte-Deutschen. Ich dachte mir schon so, man ist ja so in diesem Tunnel sowieso drin. Du weißt sowieso nicht, was ist rechts, was ist links, was ist geradeaus, was ist als erstes, was musst du machen. Und dann eben noch diese ganzen Fachbegriffe, mit denen du dich dann auch noch irgendwie auseinandersetzen musst, was man gar nicht versteht. Und wenn dann durch dein intensives Gespräch dann die Patienten verstehen, welche Therapie die beste für sie letztendlich ist, dann hast du alles getan, würde ich sagen.
Ich finde das essentiell, weil wenn man sich überlegt, Krebs, die Diagnose ist ja ein richtiger Schock. So.
Klar.
Auch wenn man natürlich, wir als Ärzte wissen natürlich, können das schon einschätzen, okay, das ist jetzt ein Tumor, das wird schon alles gut werden, aber das nutzt nichts im Ersten, dass ich jetzt sage, es wird alles gut und so weiter. Das ist dahergesagt, weil erstens weiß ich es nicht und zweitens kann ich es nicht garantieren. Und ich bin da immer für grundlose Ehrlich, also für nicht grundlos, sondern für totale Ehrlichkeit, weil es nutzt nichts, Menschen halt anzulügen. Ja. Möchte aber neutral halt erklären, was heißt das, was da steht. Das ist so und so ein Tumor. Das mache ich dann immer mit den gleichen Bildern. Ich sage, das ist ein Haus und das hat, was ich weiß, drei Etagen und im Erdgeschoss steht der Herd und der brennt jetzt. So, und der Herd ist die Prostata. Wenn nur das Feuer, wenn nur der Herd brennt, dann kann ich den Herd raustragen, das ist eine Operation, oder ich kann reingehen, mit dem Feuerlöscher drüber gehen, das ist eine Strahlentherapie. Dann ist es weg. Und der Rauch, der aus dem Haus kommt, ist der PSA-Wert. Wenn wir keinen Rauch mehr sehen, dann sieht es gut aus.
Ja.
Und das ist der Idealfall. Wenn aber jetzt Funken schon neben den Herd gefallen sind und meinetwegen der Vorhang brennt, dann kann ich jetzt den Herd raustragen. Das wird aber nicht lange dauern, dann steigt der Rauch wieder aus dem Haus, weil die Gardine brennt und dann vielleicht auch der Tisch. Dann hat der Tumor sich lokal ausgebreitet. Dann müsste ich nochmal mit dem Feuerlöscher hinterher durchgehen nach der Operation und das nochmal nachbestrahlen. Das ist dann eine adjuvante Strahlentherapie. Wenn jetzt der Funke auch noch ins erste Geschoss geflogen ist, dann kann ich unten in der Küche machen, was ich will, weil es brennt oben weiter. Bis hin zu, ich puste im Keller eine Kerze aus und das Dachgeschoss brennt. Und dann sagen Leute hinterher, okay, da habe ich es verstanden. Dann gehen wir doch, das nehmen wir noch den Herd mal raus und gehen nochmal mit dem Feuerlöscher durchs erste und zweite Stock. Dann sage ich, okay, ja, wir kommen aber nicht in den ersten Stock, sondern nur ins Erdgeschoss. Deswegen müssen wir die Sprenkleranlage anmachen oder Fenster und Türen zu, damit kein Sauerstoff mehr ins Feuer kommt. Das wäre dann die Hormontherapie oder die Chemotherapie.
Ja.
Und dann haben die halt ein Bild, wo sie sehen können. Ich kann den Leuten auch sagen, sie brauchen jetzt eine 6 Zyklen, Docetaxel, Chemotherapie, gefolgt, sagen, okay, ja, klasse.
Genau.
Und ich möchte das ja auch. Also wenn ich jetzt irgendwie, weil mein Steuerberater mir was erklärt, dann verstehe ich das auch nicht. Möchte es aber wissen. Und das ist halt das Ziel, dass man dann auch sagt, wenn die Leute dann wiederkommen, dann kann man ganz einfach ansetzen. Und sagen, so, jetzt haben wir den Herd rausgetragen, so, jetzt kommt wieder ein bisschen Rauch raus. Ich glaube, wir müssen jetzt die Sprenkelanlagennummer machen. Dann wissen die sofort, okay, macht Sinn, ein gutes Beispiel. Und dann ist es ja auch viel einfacher, so eine Therapie auch zu akzeptieren, weil Therapien haben ja auch Nebenwirkungen, die man abwägen muss immer. Und da muss man dann auch drüber reden, dass dann bei der Sprenkelanlage dann vielleicht auch die Bücher nass werden. Hinterher wieder getrocknet werden müssen, dass es da vielleicht auch Verluste gibt. Aber so kann man dann halt reden und das mache ich mit dem Hochschulprofessor und mit jedem so. Also ich setze sie da jetzt nicht, weil die Leute sind dann in so einer Situation eh gleich.
Mhm. Okay.
Das ist gut. Und das versuche ich dann halt auch in so Videos auf Instagram weiterzugeben.
Okay. Was ich total interessant fand, das habe ich auch auf Instagram bei dir gesehen, diese Mythos, die ja auch mal Dr. Sehuli macht, der macht das ja auch immer. Und da stand zum Beispiel Mythos Zucker. Möchtest du da mal drauf eingehen? Weil das werde ich so oft gefragt. Also das kannst du dir nicht vorstellen, wie oft ich
Ja, ich
das
kenne das ja
gefragt
auch. Das sind ja auch die Sachen, die uns nerven. Es ist
habe.
immer so ein Hype, der durch die Gegend geht. Es sind eigentlich zwei Sachen. Das eine ist Zucker, das andere ist Methadon.
Ja, genau.
Da habe ich zwei Sachen, dann habe ich versucht, das auch mal einzuordnen. Und das, was halt kolportiert wird, ist, Zucker ernährt sich, Quatsch, Krebs ernährt sich von raffiniertem Zucker, also weißer Zucker, ne? Cola, Zuckerwürfel und so weiter. Und wenn ich jetzt eine zuckerfreie Diät mache, dann hungert der Zucker aus. Ist wie so ein Parasit, der sich von irgendwas ernährt. Das kann man ja auch sehen. Das stimmt mit dem Nachteil, dass bevor der Krebs verhungert, der Mensch verhungern muss. Das heißt, wenn ich verhungere und sterbe, dann stirbt auch der Krebs.
Toll.
Das ist aber dann irgendwie so ein bisschen überzogen. Und wenn ich dann mich runterhungere und überhaupt nichts mehr zum Zusetzen habe, dann bringt das auch nichts. Ne? Und Krebs, klar, braucht auch irgendwie Zucker, aber das ist dann immer so eine univariate Betrachtung. Das heißt, ich gucke mir nur Zucker an und sage das. Das Problem ist, dass natürlich auch Studien, die da gemacht werden, in der Regel zu keinem Ergebnis führen, weil jetzt müsste ich im Prinzip, sagen wir mal, 1000 Menschen nehmen, die jetzt immer wieder Prostatakrebs haben in einem bestimmten Stadium. Die kriegen Zucker. Und dann müsste ich 1000 nehmen, die denselben Tumor haben. Ich muss die ja matchen.
Ja.
Ne? Das muss alles gematcht sein. Und die kriegen dann keinen Zucker. Also eine Gruppe kriegt Zucker, eine Gruppe kriegt keinen Zucker. Und dann muss ich die einsperren im Gefängnis, dass sie nicht heimlich Zucker essen oder irgendwas machen, was sie nicht machen sollen. Und dann muss ich 10 Jahre warten und gucken, bei wem, wie viel sind von der Gruppe gestorben an Krebs und wie viel sind von der gestorben an Krebs. Das wird natürlich Studien, die nie möglich sind. Das kann man mit Mäusen machen, das gibt es auch, weil die Variable Zucker natürlich einen anderen Typ Menschen charakterisiert. Das sage ich mal, die Leute, die viel Zucker essen, die rauchen vielleicht auch, die trinken Cola, die trinken vielleicht auch Alkohol, die machen keinen Sport und sind ganz andere als diejenigen, die keinen Zucker essen, sich bewusst ernähren, die vielleicht auch vegetarisch ernähren, die keinen Alkohol trinken, nicht rauchen und so weiter. Das ist eine univariate Betrachtung. Das Beispiel, was ich immer bei den Studenten bringe, ist, es gibt eine schöne Studie, die zeigt, dass die Schuhgröße von deutschen Menschen signifikant mit dem Bruttoeinkommen korreliert. Das heißt, je größer meine Schuhe sind, desto mehr verdiene ich. Das ist eine univariate Betrachtung, also eine Variable. Und das ist logisch, weil Frauen und Kinder haben kleinere Füße, gerade Kinder, und verdienen weniger. Kinder verdienen gar nichts. Und Frauen ungerechterweise immer noch weniger als Männer. Wenn ich das jetzt korreliere, dann kann ich so richtigen Graphen zeigen, wie mit dem, je älter, also Mann, älter, das Einkommen steigt. Dieselbe Analyse jetzt Alter und Geschlecht mit reinnehme, dann ist die variable Schuhgröße nicht mehr signifikant. Das ist egal, weil ja dann das Alter und Schuhgröße miteinander korreliert. Wenn ich 2 Jahre alt bin, habe irgendwie Schuhgröße 18, dann ist das Alter viel prädiktiver als und das Geschlecht als die Schuhgröße. Und das ist genau diese Problematik. Ist es eine Korrelation? Korreliert was miteinander? Oder ist es eine Kausalität? Ne? Also wie Freitag der 13. Da passiert statistisch signifikant weniger als an anderen oder genauso viel wie an anderen 13. oder Freitagen oder Freitag der 13. Das ist halt nur, dass man jetzt darauf achtet. Und deswegen wird es solche Ernährungsstudien nie geben. Aber was wir wissen, und das ist jetzt nicht Studiendaten belegt, aber dass es gesunder Menschenverstand ist, dass eine gesunde Ernährung wichtig ist. Und da ist im Prinzip der entscheidende Faktor das Immunsystem, weil wir lernen immer mehr über das Immunsystem. Wir haben ja auch Krebspatienten, die einen und denselben Tumor haben und die einen kriegen Metastasen, die anderen nicht. Und wir haben das mal untersucht. Wir haben von Prostatakrebspatienten während der Operation Knochenmark aspiriert, also aus der zum Becken kann man den Knochenmark genommen und haben Tumorzellen im Knochenmark gesucht. Und viele hatten diese Tumorzellen im Knochenmark. Die sind einfach Tumoren, gehen ja aus dem Organ raus, schwimmen ab über die Lymphbahn, Blutbahn und dann setzen die sich irgendwo hin. Und die haben sich da jetzt hingesetzt. Ich nenne das immer wie so Schläfer. Ne? Also
ja.
Terroristen, die irgendwo sitzen. Und die einen werden aktiviert. Jetzt geh mit deinem Sprengstoffgürtel und bomb alle weg. Und die anderen werden nie aktiviert. Mhm. Das ist im Prinzip das Immunsystem. Das heißt, die Patienten, die dann Metastasen bekommen haben, da ist das Immunsystem, hat diese schlafenden Zellen weniger in Schach gehalten als die keine Metastase bekommen haben. Und ganz signifikant wurde es bei Patienten, die nach Operation Entzündungen bekommen haben. Also Entzündungen, Abszesse oder irgendwas, wo das Immunsystem richtig in den Keller gegangen ist. Und da ist die Ernährung natürlich wichtig, weil die Ernährung stärkt das Immunsystem. Das lernen wir gerade, Mikrobiom im Darm zum Beispiel. Das sehen wir bei Krebspatientinnen und Patienten, dass das halt reagiert auf den Tumor. Das reagiert auf Chemotherapien, das reagiert auf Immuntherapien, auf alles, was wir machen. Und deswegen ist es wichtig, das Immunsystem im Schach zu halten, weil das hält auch die Zellen natürlich, die Krebszellen in Schach. Und das ist der Grund, warum eine gesunde, oder das ist einer der Gründe, warum eine gesunde Ernährung, Sport, positives Leben natürlich auch Effekte auf Krebs haben kann. Ich sag mal ganz bewusst kann.
Okay, und dann kann man das bestimmt auch ganz gut ableiten mit der mentalen Gesundheit, oder?
Genau. Das merkst du ja selber, wenn du Stress hast, eine Prüfung morgen oder irgendwas, dann schläft man schlecht, dann hat man Bauchschmerzen, irgendwas anderes ist komisch. Und das ist ein Stress des Körpers und Stress ist immer einhergehend mit Stresshormonen. Zum Beispiel Cortison wird da ausgeschüttet. Und Cortison ist ein anti-entzündliches Hormon, der natürlich das Immunsystem auch unterdrückt. Und Stress ist, wie gesagt, nicht gut für, also arbeitet gegen das Immunsystem. Und das sind so Gründe. Es ist, wie gesagt, ich will jetzt nicht ins Esoterische abdriften. Wie gesagt, aber da gibt es halt auch Tierversuche und so weiter. Es gibt halt wir nennen das Evidenz, die darauf hinweist. Man wird es aber in einem Menschenmodell sicherlich nie stichhaltig beweisen können, weil dann müsste man diese Versuche machen, die ich gerade gesagt habe, 1000 in das Gefängnis, 1000 in das Gefängnis. Die müssen nur das essen, was ihnen hingestellt wird, weil natürlich geht man dann hin und isst dann doch nochmal irgendwie Zucker, vielleicht sogar unbewusst. Und man weiß es gar nicht. Oder man ist einfach durch die Variable Zucker ein ganz anderer Mensch als jemand, der sagt, ich esse bewusst gar keinen Zucker. Und das andere ist halt Methadon. Da gab es halt mal so eine Studie, die wissenschaftlich nicht haltbar ist. Das wurde dann von der Presse hochgespielt. Natürlich ist Methadon gut, ist aber ein Schmerzmittel.
Ja,
wenn ich das zur Chemotherapie dazugebe, geht es mir besser, subjektiv. Und natürlich sind dann auch Berichte da, ich habe auch Methadon genommen und mir ging es schlagartig besser. Das ist aber auch, wenn ich wahrscheinlich Heroin nehme oder starke Schmerzmittel. Ich habe das mal auf TikTok, wir haben ja auch diese Videos mal auf TikTok ausprobiert. TikTok ist ein ganz anderes Klientel als Instagram. Instagram ist sehr balanciert, da kommen sehr intelligente Rückfragen und Kommentare und auf TikTok ist einfach so ein Shitstorm. Sozusagen, der ist ja nur für die Pharma, Methadon hilft, es kostet aber nichts, deswegen will die Pharma das verbieten. Das ist natürlich alles Quatsch. Das sind so Verschwörungstheorien. Und natürlich will ich niemandem verbieten, Methadon zu nehmen. Das soll man machen, aber ärztlich verschrieben, weil Methadon hat natürlich auch Nebenwirkungen, das kann einen ja umbringen, ne? Also schneller als man möchte. Und bin kein Methadon-Gegner, aber man soll es nicht nehmen anstatt einer Therapie, also einer Krebstherapie, sondern wenn begleitend und dann zusammen mit ärztlicher Begleitung, weil sonst gibt es halt da auch Nebenwirkungen, die man gar nicht haben möchte. Aber das sind dann immer so Hypes, wie gesagt, diese ganzen Verschwörungstheorien, die jetzt auch bei Politik und so weiter wird dann immer so hochgespült. Und da kann man sich natürlich überlegen, gehe ich da jetzt gegen an oder lasse ich es, weil es natürlich auch anstrengend, immer diesen Argumenten, das ist, da kann man ja auch nicht mit Verstand dann kommen, sondern das ist ja dann auch religiös.
Ja.
Wie beim PSA-Wert. Das ist leider so, ja. kann ja nur sagen, was es für einen selber bringt.
Ja, Wahnsinn. Ja, Thorsten, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterquatschen und sollten auf jeden Fall nochmal einen Podcast machen oder auch gerne ein Live auf Instagram. Ich danke dir jetzt schon mal für deine Zeit. Ich habe selber wieder super viel gelernt hier. Und ja, also zum Abschluss ist es bei mir immer so, dass der Gast jetzt nochmal alles sagen darf, was er eben da draußen der Welt mitteilen möchte. In diesem Sinne verabschiede ich mich schon mal. Danke dir für deine Zeit und ja, bis ganz bald.
Dankeschön. Und ich darf jetzt noch was sagen?
Ja, genau.
Ich möchte jetzt mal was ganz anderes sagen. Ich sitze ja hier gerade, wir sitzen uns ja virtuell gegenüber, das heißt mit Zoom. Genau. Und ich sitze jetzt hier in der Klinik. Und wir haben, es ist eins meiner, auch meiner Themen, ist nämlich Berufspolitik. Und was mir sehr am Herzen liegt, sind Arbeitsbedingungen von Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten, Pflege, aber auch Ärzteschaft. Und wir sehen uns gerade wieder einem massiven Problem gegenüber, weil auch hier in der Charité fahren wir zum Beispiel jetzt auf 75% der Kapazität, weil wir keine Mitarbeiterinnen haben. Also uns fehlt Pflege aus verschiedenen Gründen. Viele sind krank. Wir müssen ja immer noch in Quarantäne bleiben, irgendwie 8 Tage, wenn man irgendwie einen positiven Corona-Test hat. Früher ist man mit Fieber in OP gegangen. Heute müssen wir wegen einem positiven Wattestäbchen zu Hause bleiben. Und das wird sicherlich wieder massiv werden. Und auch wir sehen uns jetzt schon wieder konfrontiert mit, dass wir Krebstherapien absagen müssen, weil keine Kapazitäten da sind durch Corona oder auch Pflegemangel. Und ich möchte tatsächlich darauf plädieren, dass man dieses Thema auch mal in der Öffentlichkeit ernst nimmt, weil wir geben ganz viel Geld aus für 200 Milliarden Euro geben wir aus für Gas, dass die Leute einen warmen Hintern haben im Winter. Ist wichtig. Das, was mich am meisten beeindruckt, ist der Tankrabatt. Also die Regierung hat, glaube ich, 30 Cent pro Liter Benzin subventioniert, damit die Leute Auto fahren können. Mhm. Lufthansa wird gerettet mit staatlichen Mitteln. Andere Konzerne werden gerettet. Das heißt, alles, was mit Bequemlichkeit zu tun hat, wird subventioniert.
Ja.
Die Medizin oder die Gesundheit fällt aus meiner Sicht komplett hinten runter. Niemand redet für einen Hilfsrettungsschirm für Krankenhäuser oder für Pflege. Und die Pflegenden laufen ja weg, weil die Bedingungen in den Krankenhäusern nicht mehr zu ertragen sind. Corona hat da natürlich viel beigetragen. Die Leute sind ausgebrannt. Es werden Schichten gefahren, wo eine examinierte Schwester 30 Patienten nachts versorgen muss, obwohl 3 dafür vorgesehen sind.
Mhm.
Ein Beispiel ist immer wieder Lufthansa. Wenn ein Pilot, man braucht 2 oder 3 Piloten für so einen Flug, wenn einer nicht kommt, darf die Maschine nicht fliegen.
Mhm.
Aus bestimmten Gründen. Wenn jetzt keiner im Tower sitzt, darf die Maschine nicht fliegen aus Sicherheitsgründen. Aber eine Schwester darf alleine eine überfüllte Station nachts betreuen. Ja. So, und das führt dazu, dass die Schwester ausbrennt, weil sie kann das, wofür sie eigentlich mal den Beruf gelernt hat, nämlich Menschen zu versorgen und denen auch im Prinzip Wärme zu geben nachts. Das sind halt alte Menschen, die schreien nachts. Die muss man dann festbinden oder die Tür zu machen, damit die anderen nicht gestört werden, anstatt sich da mal 20 Minuten hinzusetzen. Das ist ihr Anspruch. Die kann es aber nicht, weil sie alle anderen versorgen muss, weil zu wenig Personal da ist. So, die geht morgens nach Hause mit: Ich habe meinen Beruf nicht, ich habe da versagt, weil ich nicht das pflegen konnte, so pflegen konnte, wie ich wollte. Dann ist sie zu Hause ausgebrannt, schreit vielleicht sogar noch ihre Kinder an, weil sie dekompensiert, hat zu Hause das Gefühl, dass sie ihrer Familie nicht mehr gerecht wird und geht ins Burnout. Und damit verlieren wir immer mehr. Und die sozusagen Forderung ist, dass man Mindestgrenzen hat, wenn eine Station für 3 Schwestern oder für 3 Pflegende ausgelegt ist. Und es sind nur 2 da, dann kann man die Station so nicht fahren. Und das machen wir auch. Wir sperren dann Betten. Wir machen das als Charité so, dass sie dann Ausgleichszahlung kriegen. Also wenn sie Dienst übernehmen und so weiter, dann gibt es dann Bonus und so weiter. Da sind wir schon auf dem richtigen Weg. Aber das wird aus meiner Sicht in der Öffentlichkeit überhaupt nicht wahrgenommen, was da geleistet wird. Das wird immer so als All-Inclusive hingenommen. Das ist ja so. Wenn ich ins Krankenhaus gehe, kriege ich alles.
Mhm.
Und zurzeit kriegt man das halt nicht mehr. Ne? In Berlin sind 7 Stunden Wartezeit in Notaufnahmen. Wir verlegen Leute mittlerweile an die polnische Grenze, weil da noch Betten sind und wir keine mehr haben. Mhm. Und das System wird so an die Wand fahren. Und das wird auch diesen Winter sicherlich wieder zu Einschränkungen führen, dass wir auch Krebstherapie nicht durchführen können. Und das ist natürlich dann traurig, dass wir da nicht, das ist ja auch Vorsorge, ne? Das ist ja auch Früherkennung. Ja.
Klar.
Wir wissen das seit Jahren und es wird gefühlt nichts gemacht. Und da ist es, glaube ich, auch an der Pflicht von allen, auch von Krebspatientinnen und Patienten, die ja da auch von betroffen sind, einfach mal aufzustehen und zu sagen, es geht so nicht. Mhm. Auch, ja. auch die Ärztinnen bei uns oder Pflegenden, die werden ja im Prinzip gezwungen, jetzt mach doch mal mehr. Guck mal, da fehlen jetzt welche, springt doch mal ein, die springen dann am Wochenende ein. Und haben ja auch ein Recht auf Freizeit. Die haben Familie, die wollen auch mit ihren Kindern was machen und werden gezwungen, das aufzugeben, um ein System zu subventionieren, was kaputt ist. Das ist aber nicht unser Problem. Wir müssen es aber lösen. Mhm. Deswegen brauchen wir da im Prinzip mehr Unterstützung.
Ja, sehr gerne. Also für alle, die das hören, das machen wir auf jeden Fall mit. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass jeder, der den Podcast hört und der eben auch mit dem Thema Krebs involviert ist, aber auch alle anderen, da euch bestimmt sehr, sehr gerne unterstützen. Sag einfach nur wie und dann regeln wir das auf jeden Fall.
Also einfach drüber reden zu Hause. Und ein bisschen, wenn man Nachrichten liest, ist ja dann nicht immer die Schlagzeile. Da auch mal sensibel drauf zu reagieren und das vielleicht auch mal beim Stammtisch anzusprechen und nicht nur über die Autos zu reden.
Absolut, da hast du recht. Ich danke dir auf jeden Fall. Was war das für ein Interview? Ich hoffe so sehr, dass du ganz viel mitnehmen konntest und vor allem, dass du diesen Podcast ja mit deinen männlichen Liebsten teilst, dass auch sie ab 45 zur Vorsorgeuntersuchung gehen und wenn es um deinen Papa geht beispielsweise, was auch ich mitnehmen werde für meinen Papa, dass auch er zur Vorsorge geht. Und ich hoffe, wir konnten aufräumen mit dem Mythos Zucker und Krebs. Und ich fand es ganz, ganz wundervoll, wie Thorsten so viele Dinge so einfach erklärt hat und dass er sich die Zeit genommen hat. Und da bin ich sehr, sehr tief von beeindruckt. Deswegen würde ich mich von Herzen freuen, wenn du diesen Podcast an all die Menschen weiterleitest, denen es gut tut. Was Thorsten zum Ende des Gesprächs gesagt hat, das klingt in mir auch noch nach. Ich muss sagen, ich komme aus einer etwas kleineren Stadt und wir haben jetzt noch nicht so extreme Engpässe, was die Versorgungslücke angeht, aber es ist erschreckend, das festzustellen. Und deswegen möchte ich dich auch bitten, dass du über dieses Thema sprichst, dass du auch gerne mal mit der Politik vielleicht auch Kontakt aufnimmst, um einfach diese Verhältnisse, wie sie gerade sind, in dem Klinikalltag, dass wir das einfach ändern. Denn gemeinsam sind wir stark, einzeln können wir nicht so viel tun, aber wenn wir letztendlich auch diejenigen, die an Krebs erkrankt sind oder waren, aber vor allem auch alle anderen Menschen das genauso sehen und den Rücken stärken möchten von den Schwestern und von dem Klinikpersonal, dann lass uns doch gemeinsam dafür was tun. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Podcast wieder dabei bist. Schauen wir mal, wer dann mein Gast ist. Und wenn auch du Lust hast, deine Geschichte zu erzählen, du selber Krebs hattest oder du in diesem Themenbereich arbeitest, vielleicht auch ein Arzt bist oder einen anderen Job hast, der mit Krebs zu tun hat, dann melde dich von Herzen gern. Ich freue mich auf dich, wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. So schön, dass es dich gibt und bleib gesund. Deine Kendra. When I hit the ground.
times. Gonna make you wonder why you even try. Hard times, gonna break it down.